Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Folge des Podcasts. Zu Gast heute die Simone Liss, gebürtig aus Deutschland, aber schon seit vielen Jahren in Kalifornien, zuerst in San Francisco und jetzt in Los Angeles. Und da hast du ganz tolle Einblicke, einerseits was Tech und auch Lifestyle-Trends angeht in den USA. Und da bin ich schon super gespannt drauf. Und du bist heute in München zu Besuch. Von daher toll, dass du hier vorbeischaust. Hallo Simone.
Ja, hallo und vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich dachte, wir verbinden das einfach mal, uns persönlich kennenzulernen.
Ja, genau, wir kennen uns ja schon recht lange auch digital. Ich habe dich ja mal so kennengelernt, eben auch über ja, gemeinsame Freunde und Bekannte, die ja auch in Kalifornien leben. Und da habe ich ja von dir auch immer schon spannende LA und auch Tech-Trends dann eben auch aufgeschnappt. Von daher auch toll, dass du uns heute mal so ein Update geben kannst, was da alles gerade so passiert. Aber erzähl einfach mal ein bisschen was über deinen Werdegang, wie du, was du vorher in Deutschland gemacht hast, seit wann du in den USA lebst und was du aktuell so machst.
Okay, wo fange ich an? Aber ich bin ungefähr vor 13 Jahren durch Zufall in San Francisco gelandet. Eine Partnerschaft ist in die Brüche gegangen und bin dann so ein bisschen auf einen Roadtrip gegangen und habe dann in San Francisco auf einer Party das Gründerteam, also die ersten Mitarbeiter von Airbnb getroffen. Und die haben mir über Nacht einen Job dort angeboten. Und die haben die Internationalisierung vorangetrieben, damals nach Deutschland, weil Vimdo und Nine Flats rausgekommen sind als Copycats. Und so ist das irgendwie gekommen, dass ich da ein bisschen hängen geblieben bin und diesen Silicon Valley Mindset ein bisschen besser verstanden habe. Und ja, und dann ist das so gekommen, dass ich dort geblieben bin und habe dort meine Firma aufgemacht. MatchLab N heißt die. Ist eine Corporate Innovation Consultancy. Was ich mache, ist eigentlich, helfe CEOs und deren Teams, future ready zu werden, also ein Silicon Valley Mindset zu trainieren. Das habe ich über Jahre jetzt gemacht, 10 Jahre lang, bis die Pandemie kam und dann so ein bisschen meine Live-Events mit Innovation Journeys in Silicon Valley ein bisschen gestoppt wurden für leider 1,5 Jahre. Aber dadurch ist was Neues entstanden, das heißt Future Ready Woman und mein neues Herzensprojekt, wo ich Frauen vor allem in Deutschland fit mache für die Zukunft in Sachen KI.
Das heißt auch jetzt ganz viele so Coaching- und Upskilling-Programme
Ja,
für
genau.
weibliche Führungskräfte.
Ja, genau. Ich habe so ein Upskilling-Programm, Community-getrieben entwickelt, weil plötzlich die Zeit reif war. Ich hatte schon lang überlegt, wie man das machen kann, dass man eben nicht in Silicon Valley fliegen muss, um mich zu treffen. Aber die Zeit, vor allem in Deutschland, war vor der Pandemie noch nicht reif. Die Leute haben nicht verstanden, warum wir uns online treffen sollten und vor allem lernen sollten. Und als ich dann gesehen habe, dass plötzlich alle ein bisschen digital savvier wurden hier in Deutschland, habe ich gedacht, das ist jetzt echt die Zeit, das mal zu probieren. Und habe so eine Masterclass entwickelt, die 5 Wochen geht, remote stattfindet und somit sehr viel Frauen besser anspricht, weil ja doch viele Verpflichtungen haben mit Kindern, Familien und nicht so einfach reisen können.
Das finde ich total spannend, dass naja, im Rahmen der Pandemie sich ja viele irgendwie neu erfinden mussten. Und selbst wenn man so Geschäftsmodelle hatte, wie vorher auch deins, die ja total sozusagen auf Travel eben auch basieren, dass dann man im ersten Augenblick sagt, oh shit, jetzt muss ich irgendwie alles ändern und sich dann daraus vielleicht wieder neue oder vielleicht sogar noch spannendere Modelle dann ergeben, die vielleicht dann noch besser skalieren.
Ja, also wenn ich mich zurückerinnere an den Moment, das war natürlich echt übel. Also ich hatte überhaupt nicht, erstmal wusste man ja nicht, wie lange sowas geht, aber wenn dein Business plötzlich weg ist, also dein Baby, was man 10 Jahre aufgebaut hat, was wirklich auf Live-Events basiert, dann ist das echt hart gewesen. Und das braucht natürlich erstmal kurz einen Moment, aber ich glaube, da kommt eben auch dieser Mindset raus, den ich eben habe, dieses Umfallen, wieder aufstehen, so ein bisschen die Krone wieder richten, ja, so alles wegmachen und dann zu überlegen, okay, was sind denn jetzt auch die positiven Seiten daran? Was kann ich denn jetzt anders machen? Und vor allem mal zu reflektieren, was ist denn gut gelaufen in den letzten Jahren? Was möchte ich verändern? Und aus Krisensituationen, gerade im Innovationsbereich, entstehen oftmals Dinge, die man vorab so gar nicht hätte sehen können. Und so ist es mir eben auch gegangen.
Ich glaube, vor 5 oder 10 Jahren war es ja, glaube ich, noch ein bisschen häufiger, dass es eben diese Innovation Trips dann eben auch gab, dass dann eben, weiß nicht, so C-Levels dann zum Beispiel dann den Trip nach Silicon Valley gemacht haben, überall mal irgendwie Google, Facebook und so weiter besucht haben. Auf der einen Seite gibt es dann immer Leute, die das so ein bisschen belächelt haben und gesagt haben, hey, die gehen da irgendwie hin und glauben, dass sie da den Mindset irgendwie tanken können. Mir persönlich bringt es immer total viel, dorthin zu gehen, weil ich dann tatsächlich viel mitnehme. Ich habe den Eindruck, in letzter Zeit gibt es das gar nicht mehr so häufig. Wie ist da deine Beobachtung?
Es kommen immer noch Gruppen, aber ein bisschen kleinere, oftmals Verbände, die ganzen Industrien rüberbringen. Und da sehe ich definitiv, dass es total Sinn macht, weil man lernt natürlich, wenn man dort ist, mal rauskommt, ja, und vor allem Sachen in live sieht. Also gerade wenn man nach Silicon Valley kommt oder nach LA, lebt man ein bisschen in der Zukunft, wenn man im Vergleich zu Deutschland guckt. Also man sieht einfach auf der Straße auch viel Innovation, was es so hier nicht gibt. Und diese Verknüpfung von dieser Industrie, die zusammenkommt, man lernt eben auch voneinander, von Problemen und sowas. Und einfach mal rauszukommen aus seinem Office, aus seinem oder seinem Homeoffice jetzt, ja, macht total Sinn, einfach wieder auf neue Gedanken zu kommen. Aber ich gebe dir recht, ich habe eben auch die Erfahrung in den letzten 10 Jahren gemacht. Ich hatte ganz viele CEOs mit ihrem Management dort. Ich habe gesehen, wie die ihren Mindset wirklich innerhalb von dieser kurzen Zeit verändern konnten. Nur die Challenge war dann wirklich, dieses dann wieder zurückzubringen und vor allem in die Workforce zu Hause einzupflanzen. Wenn die Frau Müller und der Herr Meier schon seit 10 Jahren auf einem Projekt arbeiten und dann der CEO plötzlich zurückkommt und sagt, wir machen das jetzt alles anders. Ich habe das in Silicon Valley gesehen, dann hast du plötzlich eben diese Barrieren da, wo die Leute einfach nicht mehr mitgehen. Und das habe ich gesehen, auch eben hier, ich hatte wenig Frauen mit dabei in diesen Führungspositionen und Innovation hat extremst viel mit Diversität zu tun. Also am besten wäre ja eigentlich, wenn der intern Praktikant mitkommen würde verschiedene Levels von der Hierarchie. Aber natürlich aus Kostengründen kommt dann immer nur das oberste Management mit. Mhm. Und da habe ich wirklich gesehen, dass auf die Dauer es Probleme gab, eben das coole Gelernte dann zu adaptieren und zu implementieren.
Genau, ich stelle mir eben auch gerade vor, dass vielleicht diese Reisegruppen vielleicht auch dann immer, vielleicht mehrheitlich eben auch männlich sind, genau, in diesen Executive Teams. Aber ja auch gerade viele Themen innerhalb von Companies, die viel mit Kultur oder vielleicht auch mit HR zu tun haben, ja oftmals ja sozusagen auch von Frauen eben auch gesteuert werden. Von daher war es ja auch, also umso wichtiger finde ich, dass die da eben ganz viele Impulse also mitnehmen und dann eben auch mitbringen, dann eben auch nach Deutschland.
Ja, genau. Also es war wirklich total industrieabhängig. Mhm. Also von Logistik, da gab es dann wenig Frauen mit dabei, aber dann eben Fashion oder Marketing oder Beauty, dann ist es dann wieder ein bisschen mehr. Aber das war wirklich total abhängig davon. Aber ich habe wirklich insgesamt fast nur 5% Frauen damit gehabt. Mhm. Und wir haben immer schon gefragt, also ich habe dann irgendwann, das war mir schon wichtig, ich habe gefragt, wo sind die denn? Können wir nicht irgendjemand mit dazu nehmen? Und dann hieß es meistens irgendwie, ah, die haben wir nicht, gibt es nicht, die wollen nicht. Und ich habe mich jahrelang mit diesen, Ausreden auch abgegeben und abgefunden. Und aber als die Pandemie dann eben kam, habe ich gedacht, so, das müssen wir jetzt ändern. Jetzt, also wie Leute Finanzzahlen verändern, habe ich eben meine Zahlen mir angeguckt und gesagt, wir müssen da was machen, echt. Und dann ist eben so ein Remote-Programm eine richtig gute Idee gewesen.
Bei dem ganzen Thema zum Beispiel auch bei der Vernetzung und auch Förderung auch von Frauen, ich muss sagen, da kenne ich mich ehrlich gesagt nicht so gut aus bei dem Thema. Deshalb möchte ich gerne mit dir dir einfach die Frage stellen, was ist daran so speziell? Also warum macht es jetzt für Frauen zum Beispiel einen Unterschied? Also warum gibt es bestimmte Themen, bei denen Frauen vielleicht besonders gefördert, unterstützt werden sollten? Und macht es da einen Unterschied, ob da Frauen unter sich sind oder sie einfach in der Gruppe sind mit vielen anderen Männern?
Also ich werde ganz oft, bin die Frage gestellt, wieso jetzt plötzlich Frauen, Simone? Also ich selber bin gar nicht so viel in so Frauennetzwerken drin, weil ich extremst gut einfach so vernetzt bin von alleine. Silicon Valley ist eben auch ein großes Netzwerk, wo man sich einfach gut miteinander austauscht. Aber hier in Deutschland habe ich schon gemerkt, dass wir Frauen, also vor allem, also das ist auch nicht in Deutschland, das ist weltweit so, wir haben echt andere Challenges als die Männer. Und das fängt eben an, wenn wir dann plötzlich Kinder haben wollen oder eben auch nicht, wenn wir die Eltern pflegen, in die Menopause kommen oder was ich immer wieder höre, irgendwie, ich habe keine Zeit, dieser Mental Load, den die meisten Frauen von uns haben, inklusive mir, das ist echt was uns wirklich verbindet und vereinigt und was manche Männer einfach so gar nicht sehen können. Vor allem auch Challenges im Berufsleben, ja, die einzige Frau im Entwicklerteam zu sein. Wir haben einfach diese Hürden, die wir on top noch zu allem anderen haben, was andere. Und deswegen macht das total Sinn, auch mal im geschützten Raum darüber sprechen zu dürfen. Und das ist eigentlich das, was ich gemerkt habe, was viele Frauen brauchen und warum ich auch gemerkt habe, dass so ein Programm für Frauen extrem Sinn macht, um eben zum Teil falsche Glaubenssätze beziehungsweise auch innere Barrieren, die sie haben oder auch externe Barrieren, erstmal helfen zu überwinden und dann weiterzuarbeiten, weil das ist oft das, was uns blockiert.
Wenn wir uns Bildungsstatistiken anschauen, dann sieht man ja, dass Frauen oder junge Mädchen, Frauen, junge Frauen, die eigentlich besser in der Schule abschneiden, eigentlich auch mit höheren Raten dann eben auch graduieren, Highschool, University und so weiter. Also eigentlich ja gute Voraussetzungen. Wo geht es aus deiner Sicht so ein bisschen auseinander, dass sozusagen eigentlich ja sehr viele talentierte Frauen ja in die Workforce kommen und dann vielleicht aber nicht so aufsteigen oder so Karriere machen, ja, wie man sich das vielleicht vorstellen würde? Kommt das dann mit der Familiengründung oder fängt das schon vorher an?
Ich glaube wirklich, wenn man aus der Uni oder Schule oder was auch immer rauskommt, dann das oftmals hat sehr, sehr gute Abschlüsse und dann versucht man Karriere zu machen, ja, und das war bei mir ähnlich, aber dann glaube ich schon, also der erste Job-Off kommt wirklich, wenn man Familie dann irgendwie haben möchte, da überlegt man dann schon sehr stark, was mache ich denn jetzt, ja, wie möchte ich denn sein, also wie kann ich das vereinen? Es gibt natürlich jetzt sehr viele Beispiele, also ich inklusive, ich bin ja auch Businesswoman und habe 2 Kinder, wie man das irgendwie miteinander vereinen kann, aber es ist schon eine kleine Challenge und mein Mann zum Beispiel ist CEO, ja, und der geht von 7 bis 7 aus dem Haus und ich hatte eben für mich beschlossen, ich möchte das eben nicht, ich möchte schon auch Mutter sein, aber das eben miteinander alles, dass man ein cooles Business hat, plus das Muttersein und eben diese ganze, was ich vorher gesagt habe, diese Mental Loads, was dazukommt alles, das ist echt schwierig. Aber on top, was ich auch sehe, es fängt eigentlich schon sehr, sehr früh an, also andere Sachen auch. Also ich habe zum Beispiel neulich einer Frau, die gerade aus der Schule gekommen ist, 18 Jahre, super Einzelschülerin, ein Scholarship gegeben für meine Masterclass. Und was ich gemerkt habe, ist, dass diese jungen Frauen zwar extremst gut in der Schule sind, aber da schon oft diese falschen Glaubenssätze in sich haben, ja, wie auch dieser Perfektionismus, alles muss perfekt sein, ich kann erst das machen, wenn ich 35 Auszeichnungen habe, und dass eben so eine Dinge da auch extrem schon in dir drinstecken und dich eigentlich hindern, groß zu denken und zu wachsen.
Ist es denn überhaupt korrekt oder politisch korrekt zu sagen, dass Männer und Frauen unterschiedlich sind, also unterschiedliche Interessen haben, vielleicht auch unterschiedliche Talente, oder denkst du, die sind eigentlich gleich und ja, das hat das Umfeld, das das irgendwie beeinflusst?
Nee, ich glaube, wir sind tatsächlich, wir denken einfach unterschiedlich oder wir lernen wahrscheinlich unterschiedlich. Also das weiß ich 100%, ich kann nicht für alle sprechen. Ja. Da gibt's ja auch dieses weibliche Gehirn, dieses Buch, das habe ich jetzt noch gar nicht gelesen, aber hat mir schon ein paar Mal Leute gesagt, dass wir einfach unterschiedlich ticken in vielen Bereichen. Aber was ich schon sagen kann aus meiner Arbeit ist eben, dass wir Frauen, viele von uns Frauen, nicht alle, aber anders lernen, auch in Sachen Technologie, dass wir anders an die Sache herangehen wollen. Nicht so Hard Skills technisch, sondern eher irgendwie mehr softer. Und wir wollen erstmal den Nutzen sehen. Ja, wir setzen uns auch nicht die meisten hin und spielen einfach mal drauf los, irgendwie so ein Computerspiel. Wir fangen nicht an, irgendwie irgendwas zu experimentieren, einfach mal so auf gut Glück, sondern ich glaube, viele von uns wollen erstmal vorbereitet sein, wollen verstehen, warum. Und warum das wichtig für sie ist, bevor man dann erstmal loslegt. Und das ist, glaube ich, schon ein Unterschied. Und das sehe ich eben gerade bei KI ganz extrem, dass man da unterschiedlich rangeht.
Genau, da wollte ich nämlich gerade drauf ansprechen. Du machst ja ein KI-Readiness- und Upskilling-Programm, eben auch speziell für Frauen. Mhm. Wie kann man sich das vorstellen?
Was ich gemerkt habe, ist, dass viele Frauen, besonders im KI, also mit anderen Technologien auch, aber gerade im KI-Bereich extremst voreingenommen sind. Oftmals auch negativ, also skeptisch. Da sind sehr viele Ängste mit dabei. Ja, irgendwie, ich höre ganz oft irgendwie, ich möchte nicht bescheißen, wenn ich KI nutze. Ich habe Angst, dass meine Kreativität mir geklaut wird von KI. Also da sind ganz viele Ängste mit dabei, die erstmal blockieren und die auch wirklich gar nicht Neugierde wecken, im KI mehr zu lernen. Was ich auch oft höre, ist eben, dass die meisten gar nicht richtig einen Nutzen für sich selbst sehen durch KI. Und das Spannende bei KI ist eben, dass man den Nutzen eigentlich erst versteht, indem man anfängt zu spielen und einfach zu experimentieren und mal loszulegen. Ja. Aber das ist bei den meisten, dass diese erste Hürde erstmal zu nehmen, das einfach mal loszulegen, das ist so weit weg für die vielen, dass man da erstmal gucken muss, wie man das schafft. Und mein Programm habe ich dementsprechend anders aufgesetzt. Ich fange an erstmal mit Human Skills, mit Soft Skills. Also erstmal, wer bist du, mit Selbstreflexion, erstmal zu gucken, was sind das? Und fange an, den Frauen nach und nach ein Value zu zeigen für sich selbst. Also durch Fragen wie, was ist deine Leidenschaft? Kochst du gerne? Machst du gerne Sport? Oder aus dem Leben gegriffen? Und dann versuche ich sie danach sozusagen ihnen zu zeigen, was KI für sie machen kann.
Okay. Und das heißt, ihr fangt sozusagen mit den, ich sag mal, soften Komponenten an und macht ihr dann danach aber auch dann so Tool-Training oder wie kann man sich das vorstellen?
Genau, sobald die Frau ein bisschen verstanden hat, was es für sie nutzbar ist oder was sie damit machen kann, fange ich an zu upskillen. Und das funktioniert dann nämlich hervorragend, weil die Motivation und die Neugierde geweckt wurde durch was anderes. Und plötzlich merken sie eben, dass es gar nicht so schwierig ist, dass es eigentlich ja easy ist, das mal einfach zu machen und einfach mal loszulegen. Also dieses einfach mal loszulegen, das höre ich immer wieder bei meinen Masterklassen, dass das irgendwie das ist, was rauskommt. Ja, das ist, kann man sich für manche, wenn man so im KI-Bereich extremst unterwegs ist, wie du und ich, wir können uns das gar nicht mehr vorstellen, dass diese große Hürde am Anfang erstmal überwunden werden muss. Aber das ist, was rauskommt im Endeffekt. Also einfach selbstbewusster im Umgang mit KI zu sein.
Jetzt gibt es ja gerade ganz viele Diskussionen natürlich über die Zukunft der Arbeit, welche Skills braucht man in Zukunft. Und da gibt es ja folgende These, dazu würde ich gerne deine Meinung hören. Und zwar war es ja in den letzten 50 Jahren ja tendenziell so, dass ja vor allem analytische Skills ja im Marketplace belohnt werden. Das heißt, wenn du irgendwie gut in Mathe bist, Finance, Engineering, BWL und so weiter, ne, dann kriegst du irgendwie ganz tolle Jobs. Und so diese Soft Skills hat man immer so ein bisschen gesagt, okay, gut, wer braucht Literature und Classics und all diese Themen oder sowas, ne? Und jetzt ist aber so, dass natürlich mit KI ganz viele von diesen analytischen Themen natürlich übernehmen kann. Und da steht ja die These im Raum, dass jetzt eben gerade diese Sachen wie Emotional Intelligence und Leadership und Empathie und so weiter, die KI das eben noch nicht so gut kann. Und da ist es ja auch wieder so, dass ja manche dieser Skills ja, um es ein bisschen zu pauschalisieren, ja eher sozusagen bei Männern oftmals ja verortet werden, ja, diese, sagen wir mal, vielleicht analytischen Engineering-Disziplinen und vielleicht die emotionalen Skills jetzt eher bei Frauen. Wenn man dieser These jetzt zustimmen würde, dann würde man ja sagen, dass ja eigentlich diese Skills der rechten Gehirnhälfte, also diese emotionalen Skills, ja in der Welt von KI ja eigentlich wichtiger werden und das ja wiederum wieder eine gute Message ist für Frauen.
Absolut. Deswegen funktioniert auch mein Programm so, wie es funktioniert. Also die Frauen innerhalb von 6 Monaten bekommen viele einen Karriereschub dadurch. Also und es ist, wie du sagst, Studien belegen ja auch, dass viele Frauen von uns sehr, sehr gut sind in diesen Human Skills, in diesen softeren Skills. Ich glaube tatsächlich an diese These, dass diese Human Skills extremst wichtig werden in der Zukunft, weil eben KI oder die Maschine an sich eben die anderen Sachen übernimmt. Aber was eben wichtig ist, ist wirklich, dass du die richtigen Fragen stellen kannst, damit die Maschine eben macht, was du machst. Und dafür brauchst du einfach dieses kritische Denken, ja, du brauchst Empathie, emotionale Intelligenz, Leadership Skills, ja, du musst irgendwie von der Seite kommen, verstehen, Kreativität ist wichtig, Neugierde, ne, erstmal immer wieder in neue Sachen einzutauchen. Und wenn du eben verstehst, was für eine Fragestellung, was für ein Problem du eigentlich lösen möchtest, dann kannst du im Endeffekt den Befehl an die KI geben und die übernimmt dann das und macht das dann. Und deswegen wird es immer wichtiger, eben diesen human softeren Skills als erstes zu machen, weil das andere wird dann davon übernommen. Und zum Beispiel auch Kommunikationsskills, wenn man mal überlegt, wie man promptet, also wie man praktisch mit dieser Maschine spricht, da ist es genauso. Ne? Man muss ja überlegen ganz genau, was muss diese Maschine tun, damit ich das Ergebnis bekomme, was ich haben möchte für mein Problem. Und da kommen eben auch diese Kommunikationsfähigkeiten extremst zum Einsatz.
Ich muss gerade an einen anderen Punkt denken, den du genannt hast. Du hast ja vorhin gesagt, dass, also klar, immer wenn man über Frauen und Männer spricht, klar pauschalisiert man da so ein bisschen was. Ne? Und man kann es natürlich nicht irgendwie so verallgemeinern. Aber du hast ja gesagt, dass es oftmals vielleicht einerseits Ängste gibt, dass man nicht einfach so mal so drauf losgeht und so. Und das finde ich aber schon spannend, weil gefühlt sozusagen, wenn ich, das ist nicht wissenschaftlich belegt, aber wenn ich so an mein eigenes Umfeld denke, da kenne ich eben sehr viele hochintelligente Frauen, die aber tatsächlich immer so ein bisschen risikoavers sind. Ja, das spiegelt sich in ganz vielen Dimensionen wieder. Ja, also einerseits im Thema Investing, darauf möchte ich gleich nachher nochmal kommen, aber ich kenne ganz wenige Frauen, die aktiv investieren und ich glaube, die lassen da sehr, sehr, also unfassbar viel Geld liegen, ja, weil sie einfach Angst haben vorm Investieren. Dann vielleicht auch so beim Thema Karriere so ein bisschen Risikoaversion, das heißt ein bisschen weniger vielleicht sich selbstständig machen, ein bisschen weniger Entrepreneurship. Aber auch dieses Thema, was du jetzt genannt hast, dass man nicht einfach mal so exploriert und sagt, komm, jetzt lade ich mir das mal runter, jetzt schließe ich mal für $20 diese Subscription ab, um mal so ein bisschen damit rumzuspielen, denn was kann da schon Schlimmes passieren? Das wäre aus meiner Sicht ja tatsächlich sehr schade, wenn das sogar schon, ich sag mal, vielleicht bei der Neugierde dann vielleicht schon gewisse Implikationen hat, dass man eben nicht einfach so drauf losgeht, denn nur da kommt ja eigentlich die Innovation dann her.
So ist das wirklich. Also was, glaube ich, vielen im Weg steht, ist der Perfektionismus, also dieses alles perfekt erstmal haben zu müssen. Und das ist genau das Gegenteil von, wie wir mit KI spielen und lernen. Also jetzt gerade wieder habe ich es in der Masterclass gesehen. In der ersten Woche geht es darum, KI zu nutzen für deine Selbstreflexion, also wirklich auf so einen Reflexionsweg mit dir zu gehen. Und das macht total Spaß, weil Frauen auch sehr viel über sich lernen möchten. Aber da ist auch, was rausgekommen ist bei diesen Frauen, ist, dass man einfach erstmal irgendwas loslegen muss, einfach mal was eingehen muss. Und dann iteriert man da. Also basierend auf was rauskommt, kommt eine neue Frage und so weiter. Und erst dann kommt es am Ende, vielleicht irgendwann kommt man da mal zu dem raus, was man haben möchte. Und dieser Perfektionismus, der steht uns im Weg. Weil so haben wir nämlich früher das alles gemacht, in der Schule gelernt. Ja, hier vor allem in Deutschland ist ja Perfektionismus Nummer eins. Ja. Und das ist genau das Opposite, was wir in Silicon Valley eigentlich machen. Also einfach mal schnell, schmutzig irgendwas zu testen und zu üben. Das steht denen, glaube ich, total im Weg. Und das sehe ich immer wieder, dass das irgendwie das ist. Was ihnen auch so, glaube ich, als Frau ist es auch wieder, dass man da umso besser sein möchte. Also dass man noch mehr zeigen möchte, wie gut man ist. Und das ist wirklich was ich in meiner Klasse ganz, ganz oft sehe.
Ich glaube, das sieht man ja auch bei Männern oftmals, also jetzt auch ohne KI, dass die ja vielleicht gar nicht so dieses Attention to Detail vielleicht haben oder vielleicht einfach sagen, 80-20 ist good enough irgendwer. Und dann sagen sie vielleicht auch bei KI, ach komm, bisschen Halluzination ist in Ordnung.
Ja, genau.
Oder das passt irgendwie schon so, solange es halt, ich sag mal, effizient ist. Ja, solange du halt irgendwie sagst, hey, das ist vielleicht nicht perfekt, aber es geht halt viel, viel, viel schneller und deshalb ist es irgendwie auch okay. Deshalb ist der Trade-off eben auch okay. Und ich glaube, das ist dem oftmals so, dass, ja, nicht speziell Frauen, aber einige Menschen halt einfach nicht gerne Trade-offs machen. Mhm. Die wollen halt nur absolut das Richtige haben und sagen nicht, okay, es ist irgendwie genug, wenn es halt irgendwie 90% gut ist und dafür fünfmal so schnell.
Ja, genau. Also die fangen dann an oder vielleicht üben sie es auch mal. Also ich merke meistens, dass sie es noch nicht einmal probiert haben, indem sie mich dann fragen, wo kann man das jetzt eigentlich runterladen? ChatGPT zum Beispiel und oder beziehungsweise kriege ich dann einen Screenshot, welches von diesen ChatGPTs ist es denn? Ja. Also die haben noch nicht mal einmal das getestet und sagen aber vorab irgendwie schon, das ist nicht gut, weil sie halt gehört haben, die Medien suggerieren zum Teil auch, wie schlimm das alles ist. Auch diese ganze Privacy, das ist auch ein Riesenthema bei mir in der Klasse, Privacy und wie mache ich das und Halluzination und das ist ja nicht gut und was gebe ich denn da preis von meinen Daten? Das ist ein Riesending, vor allem hier auch in Deutschland. Und ich versuche immer zu sagen, da gibt es so viele Use Cases, hey, da brauchst du nicht eine Sekunde irgendwelche privaten Daten von dir preiszugeben. Fang doch mal mit dem an, bevor du jetzt überlegst, dass du dir das ganze HR-Personaldaten da irgendwie einspeisen willst. Das Privacy ist auch ein Riesending, wo viele Angst haben und gar nicht erst loslegen, also gar nicht erst anfangen. Und ich glaube schon, ich habe jetzt auch immer mehr Männer kommen mit mir ins Gespräch und sagen mir, ihnen geht's ähnlich. Ja, da ist bestimmt auch ein großer Satz da, aber ich glaube, dass viele Sachen gerade bei den Frauen schon von uns von jeher, wie du sagst, eben bestimmte Stereotypes oder bestimmte Barrieren, die wir schon immer anders waren, da jetzt extremst ausgespielt werden.
Ich glaube, das Spannende da, wenn ich so drüber nachdenke, ist, also egal ob jetzt Männer oder Frauen, ja, wir wissen ja, dass Technologie sich unglaublich schnell entwickelt. Und KI ja noch mal schneller als alles, was wir bislang gesehen haben, ja. Und dann sehe ich halt immer die Gefahr dieser Digital Divide oder dieser KI Divide, die einfach halt tendenziell noch größer wird oder exponentiell wird, dass es einfach Leute gibt, die, also entweder Menschen oder Companies, Organisationen oder meinetwegen auch Länder, die da einfach total offen dafür sind und dann halt sagen, ja klar, probieren wir mal aus und so weiter. Und die können natürlich die ganzen Chancen, die KI jetzt bietet, wahrnehmen. Die anderen haben erstmal wie 10 Sicherheitsbedenken oder sonstige Bedenken und das bremst sie halt total aus. Und dann kommt sowas wie ChatGPT auf den Markt. Beide starten bei Null und dann geht es aber halt irgendwie so schnell auseinander, ja, also wirklich so dramatisch auseinander. Und das sieht man ja auch zum Beispiel bei so Themen wie Nvidia ist jetzt mehr wert als der komplette deutsche DAX, ja, also ist größer wert als die 40 größten deutschen Unternehmen irgendwo, ja. Innerhalb von ein paar Jahren, weil sich halt der Stockpreis irgendwie verzehnfacht hat in den letzten 2 Jahren. Und da sehe ich vielleicht dann auch in der Workforce so diesen Digital Divide, dass halt am Anfang waren wir halt alle gleich schlau bei ChatGPT, nämlich irgendwie alle bei Null. Dann haben es alle so ein bisschen ausprobiert. Viele haben es dann aber wieder aufgehört oder aufgegeben, weil sie gesagt haben, hey, ich sehe den Value nicht oder das hat jetzt einmal halluziniert, deshalb benutze ich es nie wieder. Mhm. Und andere benutzen es einfach seit 2 Jahren permanent und sind der absolute Power-User und deren Kompetenzlevel ist jetzt halt irgendwie Faktor 100 wirklich auseinander. Und beide sind halt vor 2 Jahren bei Null gestartet.
Diese Schere geht immer weiter auseinander. Und im Vergleich, also es gibt eine BCG-Studie, die sagt, dass vor allem Frauen aus nicht-technischen Bereichen extremst den Männern auch hinterherhinken. und vor allem die junge Generation. Und das ist total überraschend, glaube ich, für viele, weil wir immer denken, Mensch, die junge Generation ist so viel digitaler wie wir. Aber nur wenn du auf TikTok oder Instagram rumscrollst, heißt es noch lange nicht, dass du digital bist. Und ChatGPT und all die anderen Chatbots und Co. Sind jetzt nicht so wirklich schick vom Interface her. Die sehen schon aus, als ob es praktisch irgendwie technisch ist, ja.
Und dabei von ist Männern,
es,
für Männer.
Für Männer, genau. Ist jetzt irgendwie nicht schön Design, könnte man bestimmt besser machen. Und ich glaube, das ist echt so, was viele dann abhält. Und wie du sagst, diese Schere wird immer größer und irgendwann kann man da nicht mehr aufholen, weil wir Power-User, also ich auch jetzt so langsam wirklich Sachen rausgefunden habe, wie das irgendwie geht. Und das Problem ist natürlich langfristig schon, gerade auch in Amerika sehe ich das halt, ist auf fast einen Job anzeigen, ist das mittlerweile wie, du sagst mal lesen und schreiben, ja, genauso ist das irgendwie mit das neue PowerPoint, Microsoft, was du machen musst. Und zwar nicht in diesen technischen Bereichen, sondern gerade eben so Executive Assistants oder Sales Jobs und sowas, Marketing Jobs, gerade da. Und wenn wir das weiterspinnen, wenn die einen da hinterherhinken, dann ist das einfach so, dass wirklich in der Zukunft dann du wirklich dich fragen musst, wo ist mein Platz in der Workforce?
Spürst du diesen Sense of Urgency, wenn du sozusagen entweder in dein Umfeld schaust? Okay, du lebst natürlich in einer gewissen Bubble da, aber vielleicht auch, wenn du jetzt auch an deine deutschen Kunden denkst. Also haben das die meisten verstanden oder denken die immer noch, naja, komm, lass mal abwarten.
Ich bin geschockt, das haben viele immer noch nicht verstanden. Also ich lebe tatsächlich in der Bubble, aber ich versuche ständig aus dieser Bubble rauszukommen und einfach beim Abendessen mit Freunden einfach mal zu fragen, und benutzt du es? Ich merke relativ, habe ich vorhin schon gesagt, also zum Teil können die noch nicht mal ChatGPT sagen. Ja, ja, da gibt es ganz verschiedene lustige Sachen, was sie dann sagen. Und auch extrem Skepsis gegenüber ich muss sagen, in Amerika ist das auch, also in L.A. jetzt habe ich neulich beim Friseur, habe ich aus Spaß dieses Mädchen, die mir die Haare geschnitten hat, gefragt, nutzt du was? Und die so, hat schon mal davon gehört, aber überhaupt nicht. Und dabei dachte ich mir, du wärst eigentlich genau die Zielgruppe, die da echt aktiv werden müsste. Ja. Aber es ist wirklich so weit hinterher, dass es mir echt Angst macht, weil diese Schere so krass auseinandergeht. Und ich glaube, es liegt auch oft daran, dass halt auch in der Schule vor allem hier überhaupt alles verboten wird. In der Arbeit sehe ich auch hier mit den Corporates, mit denen ich spreche, die warten alle auf diese Erlaubnis von der Arbeit, das benutzen zu dürfen. Und ich sage immer wieder, hey, wenn du in der Arbeit das nicht benutzen hast, dann musst du es alleine zu Hause machen. Dann nimm deinen privaten Rechner und versuche. Du kannst nicht nur, weil dein Arbeitgeber hinterherhinkt, sagen und die Ausrede haben, ich upskille mich nicht selbst.
Du hast ja gerade eben die Friseurin als Beispiel genannt. Ich bin ehrlich gesagt geschockt, wie viele Leute oder wie wenige sich Leute mit KI beschäftigen, von denen man glaubt, dass sie es machen würden. Mhm. Ich kenne ganz viele Leute mit MBA, PhD, die sind irgendwie C-Level, waren bei McKinsey und so weiter. Also die haben noch keine 10 Minuten mit ChatGPT verbracht irgendwie. Ja? Also die können da einfach überhaupt nichts. Ja? Also bin ich total schockiert.
Ja,
also und dementsprechend können die natürlich auch in ihren Leadership-Rollen, glaube ich, halt auch nicht die richtigen Impulse, glaube ich, an ihr Team weitergeben, beziehungsweise auch die richtigen Investments auch tätigen in diesen Bereich, ja, weil sie eben auch nur aus der Zeitung kennen, in Anführungszeichen. Finde ich also unfassbar. Ja. Also man denkt ja immer so ein bisschen, okay, gut, innerhalb dieser Bubble ist es relativ uniform, dass du denken würdest, okay, alle, die in so in gewissen Berufen unterwegs sind, die sind da irgendwie total gut aufgestellt und es sind dann vielleicht irgendwie die Leute, die vielleicht dann weiß nicht, keine Ahnung, andere, die halt vielleicht nicht so gut sich damit auseinandersetzen, aber also ich bin immer wieder schockiert, wie viele Leute, die extremst qualifiziert sind, einfach nicht neugierig genug sind, sich nicht die Zeit nehmen, um sich dann eben mit Technologie zu beschäftigen.
Ja, und da haben wir ein Problem, weil alle dann warten, weil im Endeffekt ja vom Leadership-Team auch diese Policies kommen müssen, wie sollen wir das anwenden, aber das Lustige ist, die Leute, die die Policy schreiben sollen, die haben selber noch überhaupt nicht damit experimentiert und dann haben wir das Problem, was oft in Deutschland ist, dass wir dann so krasse Regeln da einführen, die überhaupt nicht funktionieren im Alltag oder wie man das benutzen kann und der Witz ist halt, also Amerika ist zu lax, was das angeht, ja, mit den ganzen Regeln, Deutschland ist viel zu krass, was das angeht. So, aber das Problem ist halt, wenn man nicht erst loslegt und erstmal da übt und guckt und experimentiert, dann sieht man ja gar nicht die Gefahren und die Risiken. Man kann gar nicht richtig einschätzen, was man da machen muss. Und das sehe ich in Deutschland total. Also diese gerade Mittelständler, aber auch nicht nur Mittelständler, auch in großen Unternehmen, die haben wahrscheinlich noch größere Probleme. weil die ganzen Menschen warten, bis irgendjemand ihnen was sagt. Aber die Leute, die es machen sollen, die können selber nichts ungefähr.
Vor allem finde ich es immer amüsant, wenn dann drüber diskutiert wird, ob man jetzt irgendwie 20 ChatGPT Plus Lizenzen für $20 kaufen soll, ja, ob sich das Investment jetzt irgendwie lohnt und wo mein ROI ist. Und auf der anderen Seite wird dann der Messestand für 100.000 Euro gebucht, irgendwie die TV-Werbung, die Print-Werbung und Business Class geflogen. Ja. Also das, ja.
Ja, das ist auch diese $20 oder was, ich weiß nicht, was in Deutschland kostet, aber das ist echt, also ich muss, die meisten haben das nicht, die meisten haben keine Plus-Variante in meinen Masterclasses und ich versuche auch denen das nicht einzureden, aber ich kriege ja dafür keine Provision, aber ich versuche denen zu sagen, ich würde lieber einen Cocktail weniger trinken im Monat und diese $20 einsetzen, weil ich habe es jetzt mal probiert, ich habe mir aus Spaß einen normalen Account gemacht, um eben mit meinen Frauen da besser zu verstehen und besser zu trainieren. Das ist ja Wahnsinn. Man kommt ja so schnell an seine Grenze, also es dauert ewig, ne? Also bis man dann fragt man drei Sachen und dann heißt es wieder, oh, kommen Sie in 5 Stunden wieder, dann geht man weiter. Ja. Das ist ja Wahnsinn, das wird mich schon wahnsinnig machen.
Du kannst keine eigenen GPTs bauen.
Nein, nicht.
Früher konntest du keine Dokumente hochladen.
Genau.
Das habe ich den Leuten auch immer gesagt, hey, wenn du nicht ChatGPT Plus benutzt, dann bist du im Prinzip kein User von KI, weil du dann überhaupt nicht erahnen kannst, was dann überhaupt möglich ist. Ja, dann klar kannst du irgendwelche lustigen Texte schreiben oder sowas, aber du siehst halt nur einen Bruchteil eben dieser Fähigkeiten. Da liegt es natürlich auch an den Leuten selbst, natürlich da in sich selber zu investieren, was dann leider immer noch zu wenig Leute machen. Vielleicht Stichwort investieren, da würde ich gerne noch kurz drauf kommen. Vielleicht auch wieder diesen Unterschied zwischen Männern und Frauen. Wie gesagt, meine nicht wissenschaftliche Beobachtung ist, dass Männer sich immer extrem viel über Geld und Karriere unterhalten, Investment-Tipps austauschen, über ihre Aktien oder sonst was irgendwie reden und dabei dann ja auch ganz viel lernen, glaube ich, und irgendwie nützliche Tipps dabei auch rumkommen. Ich habe den Eindruck, dass Frauen das nicht so tun, zum Teil gar nicht investieren oder extrem konservativ und dadurch, glaube ich, in ihrer Lifetime sehr, sehr viel Geld auf dem Tisch liegen lassen. Wie siehst du das?
Du triffst genau den Nagel auf den Kopf. Ich bin genau einer dieser Frauen, die überhaupt nichts über Geld groß nachdenken, investieren wollen, total risikoavers sind. Mhm. Ich habe es witzigerweise in unserer Masterclass, setzen wir immer Themen, die wir ändern wollen, also Challenges, die wir im Leben irgendwie haben. Und Geld, um es mal so zu sagen, ist bei mir an oberster Stelle mit, weil ich in der Tat, ich weiß auch nicht, wo das herkommt, wahrscheinlich auch von ganz früher, wie ich groß geworden bin, einfach ein ganz komisches Verhältnis zu Geld habe, also auch Geld mich nicht traue, nach Geld richtig zu fragen, zu verhandeln. Das sind alles diese Dinge, die ich irgendwie jetzt angehen möchte, weil im Endeffekt da ja gar nichts Verkehrtes daran ist. Aber und ich sehe das oft eben, dass wir da total Probleme haben, wie du sagst, also ich habe auch keine Daten jetzt, aber wenn du eben das so auf mich jetzt beziehst, dann stimmt das 100%.
Aber redest du mit deinen Freunden auch nicht über Geld und Aktien und sowas, oder?
Das ist in Amerika ein bisschen anders. Ja. Ne? Also in Amerika redet man relativ offen über, was verdienst du, was bekommst du, auch wie investierst du. Ja, du kannst ja sogar auf Zillow gucken, was du für dein Haus bezahlt hast. Das ist ja unvorstellbar hier in Deutschland. Das ist sehr, sehr viel offener und transparenter. Und das muss ich sagen, das finde ich super, weil dann hat man auch eine Idee im Endeffekt, wo man ist und wo man blickt und sowas. Das Geheimnis Geld, ich glaube, das kommt wirklich aus Deutschland, dass da immer so jemand drüber spricht. Über Geld spricht man nicht, gibt es ja auch diesen Sprichwort. Das sehe ich hier schon. Ich glaube, da kommt das vielleicht auch bei mir her. Ich bin ja schwäbisch, da war es noch vielleicht ein bisschen mehr, irgendwie dieses alles so ein bisschen heimlich machen und nicht sagen, was man hat. Genau, und ich hoffe, dass ich da jetzt, ich habe tatsächlich ein paar Bücher mir jetzt organisiert und überlegt da auch, wen ich mir da vielleicht auch als Coach reinhole, weil ich bin jemand, der in der Tat auch in mich selber investiert und gucke, wie ich was besser machen kann.
Denn das ist ein Thema, was mich immer so ein bisschen rumtreibt und auch ein bisschen zur Verzweiflung treibt, dass ich glaube generell die Leute viel zu wenig investieren, aber eben auch gerade bei Frauen. Und da stelle ich halt immer fest, dass da auch diese Angst immer da ist, dass man was verlieren könnte irgendwer. Also da wird immer vom Worst Case ausgegangen. Da wird immer vom Worst Case ausgegangen, dass sobald du investierst, morgen irgendwas Schlimmes passiert, die Aktie um 90% sinkt und du auch an dem Tag auch auf jeden Fall verkaufen musst und den Gewinn realisieren musst. Mhm. Wir wissen ja, dass das ziemlich unwahrscheinlich ist, dass morgen die Aktie um 90% sinkt. Und selbst wenn es so wäre, hast du ja wahrscheinlich nicht morgen den Finanzbedarf und musst den Verlust realisieren, sondern kannst ja auch ein bisschen aussitzen. Und selbst wenn es um extrem sichere Sachen geht, Apple, Microsoft, Google, Amazon und so weiter, ne? Dass dann Leute immer Angst haben und sagen, ja, aber vor 25 Jahren war doch die Dotcom-Bubble. Und dann sage ich so, ja gut, es war vor 25 Jahren, und was hat das damit zu tun? Yeah. Ja? Was hat denn irgendwie dieses Pets.com irgendwie, ja? Was 0 Euro Umsatz hatte, zu tun mit Apple, die jedes Jahr irgendwie 300 Milliarden Dollar Umsatz machen, ja? Aber irgendwie setzt dann so ein bisschen diese Rationalität aus, dann werden irgendwie so Äpfel mit Birnen verglichen und die Angst, von deinen 100 Euro auch vielleicht nur 5 Euro verlieren zu können, dass das überhaupt möglich ist, ja? Versus die Upside, aus den 100 Euro vielleicht über die Jahre 1000 Euro machen zu können, da ist die Angst viel, viel größer. Also die Angst, 5 Euro zu verlieren, ist größer als die Perspektive, sein Geld verzehnfachen zu können. Und das finde ich immer irgendwie
so ein bisschen, für mich hat das negativ gesehen, so ein bisschen was vom Gambling, glaube ich. Ja. Genau, das ist es so, wie du es beschreibst, wahrscheinlich. Aber so, ich sehe das auch so ängstlich. Mhm. Und ich würde es auch gern ändern.
Mhm. Aber du weißt ja, dass Apple ja eine solide Company ist.
Ja, ich, definitiv.
Das ist eine gute Idee, war.
Einige Apple-Produkte habe ich auch zu Hause. Ich bin nicht ganz so ein Power-User wie du, aber habe auch viele Sachen. Aber das stimmt. Ich weiß auch nicht. Und das ist, hat für mich sowas auch was Negatives. Dieses, wie ich schon sagte, Gambling und dann so ein bisschen düster. Da, ich stelle mir dann die Leute so vor diesen Bildschirm, da sitzen wir, als ob man irgendwie so Gold tradet und man guckt die ganze Zeit, wo es hoch und runter, die ganze Zeit muss ich mich damit beschäftigen. Ja. Und ich glaube, das ist sowas, wo ich denke, so, ich will das nicht. Ich habe da keine Zeit für. Und ich habe genau diese Angst, die so, oh, ich verliere dann alles und so.
Ich glaube, was da einfach nur wichtig ist, was ich halt auch immer den Leuten mitgeben möchte, ist, dass es also Geld in deinem Job zu verdienen, ist halt wirklich hart verdientes Geld. Ja? Also wir müssen ja 40, 50, 60 Stunden die Woche dafür arbeiten, allein eine Promotion zu bekommen. Da kann, es kann sein, dass du jahrelang daran arbeitest, um vielleicht dann einen 10% Salary Increase zu bekommen. Und dann gibt's aber große Companies, in die du einfach investieren kannst, wie Meta, Google, Amazon und so weiter, die in den letzten Jahren, weiß nicht, 20% pro Jahr gemacht haben, 40% pro Jahr und so weiter, ja. Das heißt, das, was du da verdienen kannst, einfach an Stock Market Returns, ja, das kannst du im Prinzip mit, ich sag mal, ehrlicher Arbeit überhaupt nicht machen. Mhm. Und das finde ich halt einfach so schade, ja, dass wir auch so hart in unserem richtigen Job arbeiten, da ja auch unsere Gesundheit und Lebensqualität ja auch drunter leiden kann, logischerweise. Oftmals diese Reward oder diese Promotion ja vielleicht auch gar nicht kommt, für die wir so hart arbeiten. Das heißt, wir stecken so viel Zeit und Energie in dieses eine Ding rein, natürlich auch, um mehr Geld zu verdienen. Und aus meiner Sicht gibt es da eine ganz, ganz einfache True and Tried Method, sein Geld eben auch zu akkumulieren, ohne großes Gambling. Das finde ich einfach so schade, dass so wenig Leute es wahrnehmen.
Ich glaube, da ist es ein bisschen wie mit KI. Ich wüsste jetzt gar nicht so richtig, wo ich anfange. Wie fange ich denn an? Für absolut Beginner. Ja. Lese ich ein Buch, aber das ist ja wahrscheinlich dann auch veraltet. Ja. Was würdest du mir denn raten? Wie startet man dann wirklich als absoluter Beginner?
Also die meisten, genauso wie sie vielleicht kein ChatGPT haben, haben die meisten vielleicht noch nicht mal ein Depot.
Ja.
Das heißt, da würde man in den USA wahrscheinlich anfangen, einfach bei Robinhood ein Depot zu eröffnen. Aber eigentlich auch jede normale Bank. Mhm. Ne? Jede normale Bank hat es ja. In Deutschland, das ist halt irgendein Online-Broker, genau, Trade Republic, Consors, was auch immer, ja. Und dann könntest du ja irgendwie erstmal anfangen, entweder so in ETFs, also in Indizes zu investieren, dass du einfach sagst, hey, ich kenne mich nicht aus, ich traue mir nicht zu, jetzt irgendwie Stockpicking zu betreiben, aber lass doch mal in den S&P 500 investieren, in die 500 größten Companies in Amerika, ja. Und dann kriegst du ja auch pro Jahr deine, was nicht, 8-10% oder sowas, ja, was ja auch ganz gut ist. Oder du sagst, ich finde die Technologie spannend, ja. Ich weiß zwar nicht, wer da die besten Companies sind, dann investiere ich vielleicht in diesen Nasdaq. Ja, und der bringt dir vielleicht, was nicht, 10-15% eben pro Jahr, dass du in Technologie investierst. Mhm. Oder du traust dir zu, so ein bisschen Stockpicking zu betreiben, musst dann aber auch nicht unbedingt auf die neuen Newcomer setzen, sondern sagst halt einfach, ja, okay, ich mache mal eine Analyse über die 10 größten Companies der Welt, Google, Apple, Amazon und so weiter und so. Und alleine im letzten Jahr, wenn du jetzt einfach nur in die größten 6 Companies investiert hättest, ja, also nehmen wir an, du hättest letztes Jahr $10.000 gehabt, und hättest jetzt einfach nur jeweils ein Sechstel investiert in Nvidia, Apple, Microsoft, Alphabet, Meta und, wen habe ich vergessen, Apple. Was glaubst du, was dabei rausgekommen wäre? Letztes Jahr.
Keine Ahnung, du musst mir helfen.
Ja, verdoppelt.
Oh, wow.
Ja. Und das ist ja kein, also, der kann, also, besonders riskantes Investment, ja?
Ja.
Ist jetzt ja nicht so, dass du jetzt irgendwie krasser Experte sein musst, ja, um jetzt zu sagen, ich investiere jetzt in Microsoft und Apple und so. Wenn du da einfach nur ganz blöd ein Sechstel, also in jede dieser Aktien, jeweils ein Sechstel in dein Portfolio reingesteckt hast, hättest du dein Geld verdoppelt. Und dieses Jahr bist du auch schon 50% im Plus. Das heißt, du hättest noch gar nicht mal irgendwie sehen müssen, oh, Nvidia, ich gehe jetzt all in Nvidia oder sowas. Sondern ganz doof in diese großen Sechs, hättest du dein Geld verdoppelt. Ja, und jetzt stell dir einfach mal vor, du hast jetzt halt irgendwie, weiß nicht, 5 oder 10 oder 20 Jahre irgendwie ganz, ganz, ganz viel gearbeitet, ja, und da irgendwie halt irgendwie Geld gespart.
Mhm.
So. Ich sage ja nicht, dass du irgendwie alles in Aktien anlegen solltest, aber nimm mal vor, du hättest jetzt irgendwie 50% deiner Ersparnisse in 2023 jetzt in diese sechs Titel gelegt, hättest du einfach mal dein Geld verdoppelt, da hättest du in einem Jahr so viel verdient wie in deinem ganzen Leben zuvor.
Ja, krass.
Was halt krass ist, ja. Und wir wissen ja, wie hart man halt gearbeitet hat in diesen 20
Jahren. Okay, du hast mich überzeugt.
Ja,
ich versuche da mal drüber nachzudenken und ich glaube,
jetzt mal anzufangen, genau,
ja, mal die Leute anzufangen. Ich glaube, das ist auch diese, wir kommen jetzt zurück zu dem Thema, dieses Anfangen, dieses die erste Hürde, so oh Gott, ich weiß gar nicht wo und ich habe Angst, genau, das ist genau dasselbe bei mir mit den Aktien wie im KI-Bereich und viele können sich das gar nicht vorstellen, wie das sich anfühlt, glaube ich, dass man da so Angst hat.
Also eine Nvidia-Aktie kostet $100, ja, kannst ja mit einer anfangen, ja, und mal schauen, wie das so ist, ja. Und dann kannst du ja nach und nach dann immer noch investieren. Das zwingt dich jetzt ja keiner dazu, jetzt irgendwie morgen dein Haus zu verkaufen und dann irgendwie alles auf eine Aktie zu setzen. Ja. Sondern du kannst ja echt mit kleinen Beträgen anfangen. Es gibt ja auch Sparpläne. Du kannst ja auch sozusagen Fractional Shares kaufen. Dass, wenn du jetzt sagst, hey, die Aktie, die kostet irgendwie $500, ist mir jetzt zu teuer, kannst ja auch eine halbe Aktie zum Beispiel kaufen, ja. Du kannst Sparpläne machen und sagen, hey, ich möchte jeden Monat $500 anlegen und die aber dann entweder in so ein, quasi in so einen Index wie irgendwie Nasdaq oder meinetwegen auch auf, weiß nicht, jeden Monat ein bisschen Nvidia, ein bisschen Apple, ein bisschen Microsoft. Schau dir das mal an. Also aus meiner Sicht könnte das für viele Menschen einer der größten Unlocks in ihrem ganzen Leben sein, ja? Weil sie bislang nur die Perspektive hatten, ich kann nur durch meine Arbeit irgendwie Geld verdienen und dann muss ich jetzt halt 70 Stunden arbeiten statt 40 Stunden lang, ja? Oder ich muss was ganz Neues machen, ja? Und dann gibt es halt einfach eine Möglichkeit, ja? Die aus meiner Sicht vom Risk-Reward sehr attraktiv ist, die viel zu wenige Menschen dann wahrnehmen.
Voll spannend. Ja, vielleicht machst du mal eine Masterclass für uns Frauen.
Genau, ja.
Dann komme ich.
Als Motivational Speaker.
Als Motivational Speaker, genau.
Kommen wir mal noch zu dem Thema so, ich sag mal, Lifestyle-Trends. Mhm. Wir haben ja schon vorhin über die Silicon Valley-Trips gesprochen. Was ich aber bei solchen Trips immer genieße, ist so eine Mischung aus, ich sag mal, formalen Terminen und einfach so Everyday Life. Mhm. Das heißt, ich finde es natürlich toll, wenn ich im Silicon Valley bin und dann irgendwie, weiß nicht, Meta oder Google oder sonst wen irgendwie besuchen kann oder Startups. Aber ich nehme noch mehr mit, wenn ich einfach dort mit Locals einfach mal dort so lebe und das mache, was die machen, ja. Und es war halt irgendwie von, keine Ahnung, vor 10 Jahren irgendwie Uber benutzen, ja. Oder es war jetzt irgendwie, meinetwegen jetzt irgendwie die Robotaxis von Waymo dann eben auch zu nutzen. Was ich immer cool finde, sind so diese Videos, so A Day in the Life of Someone, ja, der vielleicht in der Zukunft lebt. Was ist denn A Day in the Life of Simone Liss?
Was ich mache.
Ja. Wie kann man sich das vorstellen, welche Services, welche Clubs, welche Technologien nutzt du da so?
Okay, also A Day in a Life. Ich bin sehr früh Aufsteher, aufgrund natürlich von meinen Kunden, die hier in Europa sind. Das heißt, an der Westküste fängt alles super früh morgens an. Also 5 a.m. ist jetzt nicht unbedingt, weil ich dem coolen Club beitreten möchte, sondern weil es irgendwie erstmal, weil ich in die Perimenopause gekommen bin und dadurch auch sehr früh aufstehe. Aber es hilft mir auch natürlich, meine Meetings zu machen. Das heißt, bei mir fangen es an mit Meetings, also ganz unspektakulär eigentlich. Und dann, bevor ich ins Office gehe, mache ich meistens Fitness. Das ist ja auch, Kalifornien ist ja da prädestiniert für. Ne? Wir haben auch schönes Wetter. Es gibt halt extremst viele Sachen jetzt auch draußen. Das ist auch ein Pandemie-Output gewesen. Also am Strand, die Cycling-Klasse oder ein ganzes Fitnessstudio, das am Strand aufgebaut wird jeden Morgen, Sunset und Sunrise, Yoga und so Geschichten. Die meisten bei uns sind extrem in so Fitnessclubs, in so Membership-Clubs mit dabei. Ich bin auch in einem, das heißt Dominators und es ist eine richtige Community, die nennen sich Sober Curious, was ich auch schon interessant finde. Erstmal passt nicht ganz da rein, weil ich definitiv gerne noch einen Wein trinke, aber so eine Art Community zu gründen, die machen auch wirklich so Events am Abend, also dass man dann auch wenn man Single ist, vielleicht dann auch da datet oder was, ne? Ja. Weil man dann im Endeffekt Leute trifft, die für dich gleichgesinnt sind.
Vielleicht noch kurz dazu, um das richtig einzuschätzen. Ist diese Community, ist das jetzt ein Gebäude? Ist das ein Fitnessstudio? Ist das ein Coworking Space? Wie kann man sich das vorstellen?
Also es ist im Endeffekt ein Fitnessstudio, aber es hat draußen am Strand angefangen in der Pandemie, einfach wo sich Leute getroffen haben und dort zusammen Fitness gemacht haben. Und ist dann mittlerweile in so ein richtiges Membership-Ding aufgebaut worden. Das heißt, du kannst da auch Essen kriegen. Also natürlich besonders Makro, dein Makro ist spezifisch angepasst. Ja, es gibt einen ganzen, die machen lauter so Challenges, wo man praktisch einen Personal Trainer mit reinnimmt und du dann eine Challenge mit 15 anderen oder 80 anderen zusammen machst und so im Endeffekt auch Leute kennenlernst, die auf dem gleichen Gesundheitstrip wie du bist. Du kannst da eigentlich den ganzen Tag abhängen, so ungefähr in diesem Club. Die haben noch kein Coworking dabei, aber es würde mich nicht wundern. Es gibt eben auch in LA andere Sachen, wo auch im Endeffekt so ein Membership Fitness Club innerhalb vom Coworking reingebaut ist. Ja. Ich gehe dann danach, nach diesem Ding gehe ich tatsächlich in mein Membership Coworking Space, das heißt Neue Haus, das ist ganz neu in Venice aufgemacht worden. Und die haben auch so alles, irgendwie gibt es Duschen, weil das ist ganz nah am Ocean, weil da gehen viele Surfen davor. Mhm. Die haben ein Restaurant mit eingebaut. Wir haben tausende von verschiedenen Partnern aus dem also coole Partnerships mit den umliegenden Fitnessclubs. Das heißt, es kommen Coaches von ein total neues Studio, das heißt Open, wo man so zusammen mit 40 Leuten im Endeffekt atmet auf Musik. Mhm. Die haben einen richtigen Sounddesigner, der diese Musik kreiert und du liegst da und denkst dir so, was mache ich hier
eigentlich? Das ist jetzt zwar so Hippie-Klischee.
Total.
Kalifornien.
Also wenn man da liegt, ich hatte mir einmal, wir waren 40 Leute, du wie der Deutsche, ich hatte einen Freund dabei aus Deutschland, der meinte so, okay, jetzt haben wir eine Stunde hyperventiliert zusammen und dafür $45 bezahlt. Genau, so ist das. Du liegst da, aber es ist dieses Studio, haben die Susanne Soundproof gebaut und wirklich die Musik wird angepasst auf deine Atmung. Es ist so abgefahren und dann passiert ganz vieles in deinem Körper. Die einen schreien, weinen, stöhnen und was auch immer. Und in dem Moment musste ich mich auch erwischen, wo ich mir überlegt habe, wenn mein Vater das sehen, also lebt leider nicht mehr, aber wenn der das sehen würde aus Schwaben, was ich hier jetzt für $45 in der Stunde hier mache, der denkt echt, wir sind alle total bekloppt. Aber es gibt ja ganz viele Sachen, warum man das machen sollte und warum das gut ist. Und ich muss sagen, bei mir löst das auch viele Stress- und Anxiety-Sachen in mir. Und ich finde, ich habe das jetzt auch eingebaut, ein bisschen in meinen Coworking-Ablauf. Das heißt, ich arbeite dann dort und mache dann noch eine Stunde am Abend so eine Breathwork-Session mit oder Klangschalen, was es da alles gibt. Ja. Also Kalifornien ist extremst, was das angeht. Ne? Also gerade auch natürliche Sachen, aber auch Psychedelics ist auch ein großes Thema bei uns. Mhm. Also alles Food, Psychedelics und Mental Wellness, glaube ich, ist extremst hip. Ja.
Wobei man sich dann ja immer fragt, wenn man sich diese Day-in-the-Life-Videos anschaut, wann eigentlich gearbeitet wird. Weil ja gefühlt diese Morning-Routine schon 4 Stunden dauert und dann man irgendwie gefühlt einen Videocall macht und dann schon wieder an den Strand geht.
Ja, so ist es dann doch nicht. Also es ist schöner gedacht, glaube ich, als es dann im Endeffekt ist. Aber was ich schon anders mache als vor der Pandemie, ist, dass ich extrem darauf achte, dass ich diese eine Stunde dazwischen irgendwas anderes mache oder wieder runterkomme. Und dann, ich setze meinen Tag in Blöcken auf. Also dann wird 4 Stunden intensiv, mache ich was und dann mache ich wieder 2 Stunden irgendwie ein Workout oder irgendwas und dann mache ich nochmal einen Block am Nachmittag. Also ich habe schon ein bisschen anders einfach aufgesetzt. Oder zum Beispiel, ich arbeite 2-3 Tage von zu Hause, klassisch in so einer Garage in Venice. Da mache ich fast nur Calls. Und wenn ich in dieses Coworking Space, weil es auch so wunderschön designt ist, da gehe ich rein und mache nur kreative Arbeit. Ja. Und dann reichen, ehrlich gesagt, wenn man mal fokussiert 3-4 Stunden auf was arbeitet, das reicht dann eigentlich.
Ja.
Und dann mache ich wieder eine Pause und dann geht's weiter. Und ich glaube, das hat sich bei mir extrem verändert nach der Pandemie.
Lass uns mal über Erewhon sprechen, dem Luxus-Bio-Supermarkt. Da habe ich ja kürzlich auch ein Video dazu gemacht. Und Erewhon ist ja so in den letzten Jahren vor allem über TikTok viral gegangen, weil ja ganz viele Influencer immer hingehen. Und das ist ja wie ein Bio-Supermarkt in sehr, sehr teuer. Mit so ganz extrem teuren Produkten, weiß nicht, Smoothies für, weiß nicht, $20, Wasser für $30 und so weiter. Die sind ja vor allem in LA präsent. Und da würde mich jetzt was interessieren. Ist das jetzt einfach nur was für Influencer und Content Creator? Oder gehst du oder normale Menschen auch tatsächlich zu Erewhon hin? weil es dort gute Lebensmittel gibt, die halt ein bisschen overpriced sind.
Es ist um die Ecke von mir. Ich gehe nicht dorthin, weil ich echt eine Familie ernähren muss. Das ist unmöglich da. Das funktioniert
nicht. Also es ist wirklich so teuer, wie das gesagt wird.
Es ist so teuer. Okay, also auch für...
Also ist übertrieben, es ist wirklich so
teuer. Es ist so teuer. Ja. Man kann sich da eigentlich fast nichts leisten. Mhm. Ich kaufe auch schon teuer ein bei Whole Foods, ja. Aber ich könnte jetzt nicht dort einkaufen gehen. Und wir haben doppeltes Income. Also es sagt schon was aus. Ja. Es ist wirklich, glaube ich, ein Laden für Single Income. Ja. Also so, die gut verdienen. Und ich muss sagen, wenn du reingehst, ist es wunderschön. Also diese Produkte da alle, es gibt irgendwie Bone Crust, also so Knochenbrühe oder frisch gemacht und alles vom Feinsten und sieht so schön aus. Du kannst wirklich, wenn du dort bist, muss man unbedingt reingehen. Einfach nur als Inspiration, was es an Trends derzeit gibt. Es gibt nichts, was es nicht gibt. Also auch ganz viel so Mushroom-Sachen, Mushroom-Coffee, Mushroom-Cookies und so weiter. Und du siehst einfach, was gerade der Trend, der Lifestyle der reichen Amerikaner ist, ja. Und ich glaube, es ist auch sowas wie diese Community, wo ich gesagt habe, zum Daten. Ich glaube, man datet da auch in der Tat. Ja. Es gab einen ganzen Artikel mal darüber, wie man in Erewhon datet, weil sich da eben Singles treffen, die irgendwie gleichen Lifestyle haben.
An der Hotfood-Bar dann.
Oder? Genau, an der Hotfood-Bar. Hey, was machst du heute Abend? Genau. Ja. Aber wahrscheinlich können sie dann danach nicht mehr einkaufen gehen, wenn sie sich dann zusammen verloben und auch Kinder bekommen.
Genau, ja. Ich sehe immer nur dieses, weiß nicht, geschnittene Obst irgendwie für $18
oder so. Also der Smoothie ist wirklich krass. Also der kostet wirklich, glaube ich, $20. Aber ich habe ja immer Au-pairs bei mir. Ja. Die verdienen ja nicht viel. Ja. Aber selbst die gehen dann dahin, weil so ein TikTok-Influencer ihnen gesagt hat, wie cool das ist. Ich glaube auch, dass es wirklich lecker ist. Ja, also
aber glaubst du, dass das Geschäftsmodell sustainable ist? Weil es halt schon entweder genug reiche Menschen gibt oder genug junge Leute, die sich zumindest temporär diesen Lifestyle leisten wollen? Oder denkst du, das ist irgendwie eine Bubble und nur TikTok-Hype? Und die machen
bald fertig. Nee, ich glaube schon, dass das ein Geschäftsmodell für die ist. Sonst würden die auch nicht überall aufpoppen. Nee. Also in den guten Areas von LA sehe ich das halt, wo die sich platzieren, sind immer so die, man kann es auch sehen auf der Karte, wo Whole Foods und die Erewhons sich platzieren, ist echt eine ganz gute Wohngegend, wo da die Leute einfach sich dort aufhalten. Ich glaube schon, dass es dieses, es ist so ein bisschen wie, die Apple-Produkte dieser Welt, ja. Also du bist auch immer einer der Ersten, der es sich kauft, obwohl du denkst manchmal, ach, das macht jetzt überhaupt gar keinen Sinn, dass das so teuer ist. Genau, und ich glaube, so gibt's eben auch die Erewhon-Leute, die eben dadurch auch ein bisschen ihr Statussymbol zeigen wollen und eben auch zeigen, mir geht's gut. Und ich lege aber auch sehr viel Wert auf Longevity oder auf meine Gesundheit und ich gebe das einfach dafür aus.
Ja, spannend. Na gut, die Frage ist ja immer, wie skalierbar das Ganze dann irgendwie ist, ja, ob es jetzt eben wirklich nur in dieser kleinen Bubble dann eben funktioniert oder ob du sagst, okay, es gibt eigentlich überall auf der Welt gewisse Neighborhoods, wo sowas funktionieren könnte.
Ich frage mich, ob es in Deutschland funktionieren würde. Okay, also vielleicht in größeren Städten vielleicht, aber die Deutschen sind doch super preissensitiv. Also
ich kann nur sagen, ich wohne ja auch in einem Münchner Vorort, der an sich auch ganz, wo die Leute auch ganz wohlhabend sind, würde ich mal sagen. Da wird so ein Ding auch nicht überleben. Mhm. Also da hat selbst so ein Käfer, der für Deutschland relativ teuer ist, aber im Vergleich dazu sehr, sehr günstig ist. Also der hat da dann auch schon wieder zugemacht. Also ich glaube, da gibt es vielleicht gerade im Bereich Grocery oder auch insgesamt vielleicht, was Health angeht, vielleicht einfach eine ganz andere Einstellung. Dass halt viele Sachen, selbst wenn die Leute eben die Mittel haben, einfach es nicht einsehen, jetzt irgendwie für Health Classes, für Yoga und solche Sachen oder auch für Lebensmittel einfach viel Geld zu bezahlen. Ich glaube, das ist vielleicht auch so eine deutsche Mentalität.
Ich glaube, weil wir einfach in Amerika gewohnt sind. Ich rede immer von Amerika, aber Kalifornien ist, glaube ich, also Texas ist das bestimmt auch anders. Aber in Kalifornien, wir sind gewohnt, sehr, sehr viel Geld für alles Gute irgendwie auszugeben. Das Gute ist dann wenigstens, dass es lecker und gut ist und nicht irgendwie schlecht und teuer, das wäre ja übel. Aber wir sind das gewohnt, sehr viel Geld für alles auszugeben. Ja, die Schule kostet, wenn du privat gehst, unglaublich viel Geld. Du Personal Development, also die Kurse, Masterclasses, die Leute investieren sehr, sehr viel mehr in sich als Person. Und da gehört eben Gesundheit, das ist ein Riesenfaktor, was ganz viele Leute machen.
Genau. Aber das Ding ist ja auch immer, also der Sinn vom Investment ist ja immer, dass dann da mehr dabei rauskommt, als man reinsteckt, ja? Also sowohl was Education angeht, als auch irgendwie Career Progression, Mentoring oder eben auch Health, ja? Und klar muss man natürlich erstmal überhaupt in der Lage sein, diese Investments tätigen zu können. Aber wie wir ja schon besprochen haben, das Investment kann ja auch einfach nur sein, $20 in ChatGPT Plus zu investieren. Und ich glaube, diesen Link, glaube ich, den sieht man in Deutschland oftmals nicht. dass du halt was reinstecken musst, um halt irgendwie mehr dabei rauszukriegen. Ja? Also entweder glaubt man nicht dran, dass da was zurückkommt, oder man ist einfach nicht bereit, da überhaupt irgendwie zu investieren. Das finde ich eben ganz erstaunlich. Das sieht man ja eben auch schon bei Bildung, dass da ja auch Deutsche deutlich weniger investieren.
Ja, ich glaube, die Amis sind einfach gewohnt, von Anfang an wirklich dafür viel Geld auf die Seite zu legen und dafür rein zu bezahlen und dann eben glauben ganz fest daran, dass das dann auch irgendwie später dann durch höheren Einkommen und sowas dann auch wieder, also wenn wir jetzt vom Education reden, wieder zurückkommt, beziehungsweise durch Kontakte, ne, weil man dann natürlich in diesen Schulen super Connections irgendwie macht. Frage ist natürlich, ob das in der Grundschule auch schon so sein muss, aber aber wir sind ja auch den Weg der Privatschule gegangen, obwohl ich ein großer Befürworter bin von Public Schools eigentlich. Natürlich, weil ich auch aus Deutschland komme. Aber auch bei uns, obwohl es auf Abbot Kinney unsere Schule liegt, das ist ja diese Trendsetter-Schule oder Straße in L.A., wo man irgendwie für $15 mit Goldstaub irgendwie die Matcha-Latte irgendwie trinkt, ja, gibt es eben da die Public School, die am Tag dreimal noch Essen den Kindern geben muss, weil fast irgendwie 80% der Kinder oder was auch immer dort nicht genug zu essen zu Hause haben. Und das muss ich schon sagen, das sind diese Extreme in Amerika, die hier in Deutschland ja so gar nicht sind. Es gibt ja diese krasse Mittelschicht, die es extremst gut geht und die aber dann doch immer ziemlich unzufrieden mit allen sind. Aber hier in Deutschland gibt es so viele, denen es wirklich gut geht. Und in Amerika ist wirklich dieses extrem reich und sehr, sehr arm. Das klafft auch immer weiter auseinander.
Vielleicht noch unser letztes Thema für heute. Deutschland versus USA, das ist wahrscheinlich eher drei separate Folgen eigentlich. Aber ich bin ja in Deutschland aufgewachsen, aber bin ja extrem Amerika-affin. Ja? Also von irgendwie Essen bis hin zu natürlich Tech und Business, auch Sport.
Sport, ja, so. Total. Ja,
liebe ich ja alles total. Also im Herzen bin ich ja irgendwie so total Amerikaner und will da natürlich leben. Ich habe natürlich auch Freunde und Verwandtschaft, die ausgewandert sind, weil die einfach sagen, das Leben ist dort besser. Und jetzt rede ich natürlich jetzt immer davon, wenn man jetzt auswandert, natürlich Leute, die relativ gut qualifiziert sind, die sich dort wahrscheinlich jetzt keine Sorgen um ihren Job machen müssten, die jetzt wahrscheinlich auch dort tendenziell, weiß nicht, vielleicht in Kalifornien oder sowas leben. Jetzt lebst du ja schon seit über 10 Jahren dort. Was sind denn Sachen, die aus deiner Sicht objektiv gesehen dort einfach besser sind, also in den USA? Und was sind so Sachen, wo du vielleicht sagst, hey, selbst wenn man dort relativ privilegiert in seiner Bubble leben kann, sind es vielleicht doch Sachen, wo du sagst, hey, das ist in Deutschland eigentlich doch besser. Mhm.
Also fangen wir mit dem Besser in Amerika an. Also ich habe ja zwei kleine Mädchen, die eine ist mit 7, die andere ist 9. Und wenn ich mich vergleiche mit denen, wie ich groß geworden bin, im kleinen schwäbischen Dorf und dann in der Schule, ich habe auch keine gute Erinnerung an die Schule. So, ich war so ein ganz kreatives Mädchen und das wurde mir nach und nach so rausgepläut. Ja, also ich wurde irgendwie in dieses deutsche Korsett, irgendwie alle müssen so mittel sein und nicht so besonders. Und das sehe ich jetzt zurück auf, was mir da so gut gefällt, ist, ich sehe halt, wie meine Töchter dort so extrem selbstbewusst aufwachsen, wo ich schon manchmal denke, so krass, dass die mit 7 das so, ich kann singen und du denkst ja so als Deutsche, na, musst du ein bisschen da schon noch eine Schippe drauflegen, aber dass die dieses Selbstbewusstsein in der Schule so krass mitbekommen, ja, diesen Mindset, von dem ich ja immer, diesen Silicon Valley Mindset, dieses Crow's Mindset, dieses Hupsi, ah, mache ich dann beim nächsten Mal besser, das finde ich unglaublich dort. Ja. Und auch diese Diversität, die es eben vor allem, wir reden jetzt wieder von, wo ich lebe, L.A. oder Kalifornien, in dieser Bubble, diese extreme Diversität der Menschen dort, ja. Also jeder kann so sein, wie er will. Tausende von Tattoos, bist du eher super cool. Meine Tochter geht in die Schule, näht sich ihre Klamotten selber. Da würde sie wahrscheinlich irgendwie gebullied werden an einer normalen Schule. Aber dort ist alles irgendwie, je crazier, umso cooler bist du eigentlich dort. Das mag ich. Und auch dieses, was die Deutschen gerne als oberflächlich bezeichnen, mag ich auch gern. Ich finde es super, wenn ich da im Bus mal fahre und der Busfahrer zu mir Sweetie sagt und Hello und so.
Die Leute freundlich sind.
Total freundlich sind. Einfach voll nett sind, ja. Und du denkst dir so, das ist auch das Erste, was alle immer sagen, meine Mutter auch, wenn sie aus Deutschland, die sind so nett hier. Das stimmt, die sind wirklich nett. Und vielleicht mag es an der Sonne liegen oder was, aber die haben einfach ein gutes Gemüt.
Aber das ist ja auch wieder so ein Punkt, ne, dass jetzt der Deutsche, in Anführungszeichen, der hat immer irgendwelche niederen Motive irgendwie vermutet, ja, von wegen, die sind oberflächlich, da. Und so, nee, die sind einfach netter und freundlicher.
Ja, genau. Die, so, was wollen die jetzt eigentlich? Also, oder auch beim Networking merke ich das, weißt du, wenn du abends weggehst, hey, die Amis, die sind so offen, die nehmen dich echt, also die sind super, wenn du sagst, du bist aus Deutschland, boah, dann gehen die voll drin auf. Ja. Ich war hier neulich auf einem Networking-Event, ja, nur mit Männern hauptsächlich, ja, und die dachten echt, glaube ich, dass ich irgendwas, also, weil ich so nett zu denen war, dachten die so, oh Gott, ich bin verheiratet und sowas. Ich wollte gar nichts, wollte nur mit ihnen quatschen. Und das hat total überhaupt nicht funktioniert. Bin ich nach Hause gegangen, weil ich dachte so, boah, Wahnsinn, das ist so steif hier. So, so witzbefreit manchmal, ja. So, das, okay, das ist hier alles gut. Das mag ich. Was ich nicht so gut finde, ist wirklich, man, dass dieser Gesundheitssystem dort ist so abgefahren, schlecht für Leute. Die Menschen, die kaum Geld haben, haben keine Gesundheitsversorgung. Mhm. Und wir hatten es jetzt neulich, erst bei mir habe ich einen Fall gehabt, wo eben die Dame hatte keine Gesundheitsversorgung, weil sie eben nicht so viel verdient, ja. Mhm. Und dann musste sie ins Krankenhaus und hat dann eine Rechnung von $10,000 bekommen. Mhm. Und es trifft praktisch die Leute, die keine Versicherung haben. Ja. Und es sind ganz viele dort. Mhm. Also die gehen zu keiner Gesundheitsvorsorge, weil sie das nicht aufbringen wollen. Und das ist so krass. Also dass es immer noch heutzutage so sein kann, das ist echt verrückt. Mhm. Das finde ich ganz schlecht. Mhm. Und natürlich, was gibt's noch? Es gibt noch viele Sachen. Hier funktionieren viele Sachen einfach. Ja, ich mag auch gerne diesen Einzelhandel. Ich weiß, der stirbt hier auch viel, aber jetzt hier auch in München, diese kleinen Lädchen, diese Stadt, dieses umweltbewusste Denken auch, ne, irgendwie nicht mit dem großen Jeep die ganze Zeit rumzufahren. Das finde ich irgendwie, mag ich in Deutschland wahnsinnig gerne. Viele Sachen in Deutschland funktioniert, auch die Bahn, by the way. Ja. Ich weiß, alle schimpfen, aber ihr habt eine Bahn. Ja. Ich habe gar keine Bahn. Ja. Und das wird einem erst klar, wenn man mal immer hin und her fliegt die ganze Zeit. Und ich würde vielen, die so unzufrieden sind, mal raten, einfach mal wieder rauszugehen aus dem, wo man lebt und mal kurz woanders hinzugehen und sich umzugucken. Und dann merkt man relativ schnell, was man Gutes hat.
Ja, genau. Also klar darf man jetzt natürlich jetzt, wenn man jetzt zum Beispiel in Deutschland lebt, jetzt auch nicht mal denken, dass das Gras überall irgendwie grüner ist, ja. Weil letztendlich leben wir ja absolut gesehen oder auch relativ gesehen global natürlich immer noch auf sehr, sehr hohem Niveau in Deutschland.
Ja.
Noch, ne, muss immer schauen, was da alles so passiert. Aber ich glaube schon, von dem, was ich jetzt beobachtet habe, also ich habe jetzt sehr wenige Deutsche gesehen, die jetzt nach Kalifornien ausgewandert haben, sind, die dann irgendwie wieder zurückgekommen sind und gesagt haben, boah, das ist aber viel toller als in Deutschland. Und ich habe mich da jetzt so überhaupt nicht zurechtgefunden. Ich glaube, die, klar sind die natürlich irgendwo privilegiert, dass sie vielleicht auch die Chance dort haben, zu studieren, zu arbeiten, Companies zu gründen und so weiter. Trifft vielleicht auch nicht auf jeden zu. Gerade ein sehr, ja, guter Freund von mir dort, den frage ich auch manchmal so ein bisschen, naja, was ist denn so, ich sag mal, so gesellschaftliche Themen in den USA, die vielleicht ein bisschen problematisch sind, dann sagt er halt auch immer relativ pragmatisch, ja, das blendet er halt einfach aus. Also der lebt einfach so in seiner Bubble und alles ist prima. Also klar ist er natürlich da ein bisschen so privilegiert, aber der sagt halt letztendlich, hey, also hier kann ich einfach in jeder Dimension besser leben als in Deutschland. Also bessere Job-Prospects, mehr Geld, besseres Wetter, besseres Essen, bessere Education, auch bessere Healthcare, weil es halt für den irgendwie möglich ist. Ja, also klar, trifft es nicht auf jeden zu, aber für diejenigen, die es zutrifft, die sagen eigentlich schon, alles ist besser.
Mhm. Also ich habe ja die zwei Welten und das ist, glaube ich, super für mich. Mhm. Also ich verbinde einfach beides und das finde ich gut. Aber ja, ich kriege auch oft jetzt, gerade mit der politischen Lage, kriege ich ganz oft diesen Anruf von Freunden hier aus Deutschland, die so, und jetzt zieht ihr um oder was? Wenn der Trump jetzt kommt, ich will gar nicht in politische Diskussionen jetzt reingehen. Und ich denke mir so, warte mal, also du kannst jetzt nicht, also was? Also wir wohnen da, ja, also meine Kinder sind Amerikanerinnen, mein Mann hat da CEO-Rolle, wir haben da Verantwortung, wir wohnen da nicht nur zum Spaß. Und vor allem dieses Deutsche so, wenn es dann mal nicht passt, dann haue ich einfach ab, das ist ja auch total Quatsch. Das ist auch was ich gerne mag, diesen Aktivismus dort, ja, hey, passt mir nicht. Schule ist nicht so gut. Gut, dann gehe ich da rein und übernehme das und mache ja irgendwie selber was so. Ja, Playground mag ich nicht. Okay, trommel ich die Community zusammen. Jeder muss was spenden. Machen wir selber. Diesen Aktivismus, dieses einfach mal dieses Meckern und dann aber was dran ändern, das finde ich super da. Das mag ich gerne. Und deswegen so mal einfach da die Koffer zu packen, nur mal, weil es mal ein bisschen unbequem wird. Das ist ja irgendwie Quatsch. Ich weiß nicht, wie lange wir da bleiben. Ich bin sehr viel länger da jetzt, wie ich dachte. Ich hatte nie, wollte da nie sein eigentlich, aber ich muss sagen, es lebt sich ganz schön dort.
Ja. Ich als großer Amerika-Fan könnte natürlich noch stundenlang mit dir weiterreden. Aber vielen Dank für die ganzen tollen Einblicke über das Businessleben dort und auch so das Everyday Life, was ich jetzt immer total spannend finde. Das heißt, wir haben dich jetzt ja als Trend-Scout da quasi. Das heißt, das würde ich auf jeden Fall gerne wieder wiederholen in Zukunft.
Ja, gerne. Und wenn jemand in Venice sich aufhält, einfach mich auf LinkedIn anschreiben. Ich treffe wahnsinnig gerne Deutsche, die dort Urlaub machen oder da sind. Und dann kann ich auch meinen Coworking-Space zeigen, meinen Membership-Club.
Genau. Und wenn man jetzt einfach noch mehr über dich erfahren möchte und auch über dein Programm, wo kann man am besten mit dir connecten?
Also mein Programm heißt Future Ready Woman und ich hoste das zusammen mit der Bitkom Academy. Ja. Und wir machen nächstes Jahr 2 neue Runden.
Und auch explizit für deutsche Teilnehmer, oder?
100% Deutsch.
Auf das, Deutsch
für auf Deutsche. Auf Deutsch für Deutsche, genau. Ja. Und am besten LinkedIn ist für mich so mein Netzwerk, wirklich Simone Lies, einfach mich suchen und mich connecten und dann freue ich mich, wenn ich euch bald vielleicht in schönen Venice sehen werde.
Also dann vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
Ja, danke.